ist mir klar, ich bin ein seltsamer Typ und auch ein krasser Typ und auch fatalistisch auf eine Art. Und denen bin ich auch einfach zu viel. Aber ich habe etwas zum Mitteilen.
Hier ist der Podcast «Kulturzyklus Kontrast» von der Ostschweizer Fachhochschule. Wir haben den Podcast ins Leben gerufen, um über die Felder von Behinderung und Kunst zu reden. Wir haben verschiedene Menschen eingeladen, um mit ihnen über das künstlerische Werk wie auch über die Herausforderung vom künstlerischen Wirken zu reden. Zum heutigen Podcast «Kulturzyklus» begrüßen wir ganz herzlich den Michael Fehr. Der Michael Fehr ist vor Jahren bei uns beim «Kulturzyklus» gewesen und hatte eine grandiose Lesung gehabt. Wir haben ihn dürfen kennengelernt mit seiner ganz speziellen Form von Kunst, mit seiner ganz speziellen Form von Zugang zur Sprache. Herzlich willkommen, Michael Fehr.
Danke für die Einladung.
Ich habe auf der Website deine Biografie angeschaut und bin zum Teil erstaunt gewesen, dass du nichts über deine Behinderung, über deine Sehbehinderung sprichst. Ich bin dann nachher über Wikipedia gegangen und dort drin steht etwas. Was ist der Grund, wieso hast du entschieden hast, auf deiner öffentlichen Website nichts über deine Behinderung zu sagen?
Das ist mir so selber gar nicht bewusst. Es ist schon, muss ich sagen, für mich sehr lange nicht das Thema gewesen, das wirklich zu erwähnen, also aus den verschiedensten Gründen nicht. Der erste war sicher, dass ich als Künstler akzeptiert werden und sonst nichts. Und über die Jahre habe ich aber natürlich nachher schon immer mehr die Entdeckung gemacht, dass eigentlich auch meine Kunst von meiner Wahrnehmungswelt zeugt oder von der vielleicht mitunter gar so sogar dominiert wird. Und so bin ich schon langsam drauf gekommen, dass es vielleicht hier und dort erwähnenswert wäre, was es so immer hat gegeben, so Interviewsituationen, wo es natürlich stark zum Thema gemacht worden ist und wo ich gemerkt habe, es ist immer dann genug interessant gewesen, wenn es ein besonderer Umstand ist und so etwas exotisch. Aber es wird dann sehr schnell vom Interessanten ausgrenzt, wenn ich sage, das, was ich geschrieben habe, zum Beispiel, ist ein Roman. Und auf der anderen Seite lässt man mich dann bei gewissen Wettbewerben nicht zu, wo man sagt, ja, aber das ist keine Romanform, das ist Lyrik. Und ich würde dann sagen, wenn ich jetzt würde langsam anfangen, meine Behinderung mit ins Spiel bringen, würde ich sagen, doch, das ist eben ein Roman. Und zwar ein Roman, der aus einer Wahrnehmungswelt und aus einer Erfahrungs- und Entwicklungswelt von jemandem mit einer starken Behinderung verfasst worden ist. Und darum sieht der nicht so aus wie die Romane von den anderen. Aber das ist recht neu für mich, der Gedanke. Und so politisch aufgekommen, ist er ehrlich gesagt erst für mich, wo ich habe gemerkt, vor etwa zweieinhalb Jahre hat es angefangen, dass ich mich plötzlich öffentlich, sagen wir jetzt zum Beispiel auf einem Podium, rechtfertigen dafür, dass ich ein weisser, 35-jähriger Mann bin und das Ergo als Schriftsteller sehr einfach hatte. Wo ich nachher gedacht habe, ja, okay, aber jetzt blendet ihr etwas ganz Wesentliches aus und nur weil ich nicht darüber rede, finde ich es noch recht gemein, dass man mich nachher abstempelt aus jemandem, wo so ein simples Leben vor sich herführt. Im Gegenteil, ich bin eigentlich erzogen worden, vom System zur Dankbarkeit, einer grossen Anpassungsfähigkeit, Leistungsfähigkeit oder Leistungsästhetik und habe nie immer probiert, möglichst gut mitzumachen und entdecke erst so langsam, dass es ihre Behinderung und eine politische Komponente gibt und eine politische Verpflichtung. Also das zu erwähnen und auch zu sagen, es ist nicht recht, wenn ihr mich einfach nur so knapp lassen, mitmachen, wenn ich ein Anständiger bin.
Wenn ich dir jetzt so folge, dann kommt mir gerade im Sinn, der erste Kulturzyklus haben wir auf der Ebene vom Marketing, auf der Ebene vom Bekanntgehwerden, was wir machen, das Wort Behinderung in keiner Art und Weise eingeführt. Wir haben gemerkt, dass die Leute, die sich interessieren für die Kunstwerke, wir keinen Zugang gefunden haben. Im zweiten Kulturzyklus haben wir gesagt, das ist Kunst von Menschen mit einer Behinderung und haben dann einen gewissen Erfolg gehabt. Erlebst du da im Zusammenhang mit deinem Werk auch oder eben gerade nicht, wenn du sagst, nein, ich verweigere mich genau dieser Zuschreibung, dieser Verortung von einem Mann mit einer Sehbehinderung?
Also bis jetzt ist ganz klar das Gegenteil der Fall. Ich werde vielleicht ernst genommen als Künstler, aber ich werde garantiert nicht privilegiert und nicht angeschaut, weil ich aus Künstler mit einer starken Behinderung antreten. Also im Moment ist eher das Gegenteil der Fall. Und da habe ich auch mein Stück dazu beigetragen, dass dem so ist. Nur jetzt, wo sich alle sozusagen marginalisierten und gefühlt marginalisierten Gruppen anfangen zu Wort melden, finde ich so, okay, aber dann gehöre ich dir auch dazu. Dann kann ich mich ganz sicher nicht abstempeln, einem Mainstream zugehörig. Also wenn ich mir muss von jemandem mit einem Migrationshintergrund öffentlich vorwerfen, dass ich keine Ahnung habe von erschwerten Lebensumständen, dann würde ich sagen, ja, das mag sein. Ich würde mich nie mit jemandem vergleichen, wo in einer Krisenregion, wo beispielsweise im Kongo muss aufwachsen, wo aus Albino muss in gewissen Staaten in Afrika aufwachsen, wo man sozusagen Frischfleisch ist, wo man als medizinisches Gut gilt. Ich würde mich nie mit dem wollen vergleichen. Aber für westeuropäische Massstäbe weiss ich durchaus, was erschwerte Umstände sind. Und das kann ich mir nicht mehr vorwerfen, ja.
Ich verstehe das sogar sehr gut. Ich bin nochmal so darüber gegangen und habe so mir versucht vorzustellen, was denn dein Weg war, weißt du, in deinem biografischen Weg von 1982, wo du in Bern geboren bist, bis hin, wo du angefangen hast zu studieren. Ist die Behinderung, die Sehbehinderung, wo übrigens auch im Wikipedia unter deinem Namen aufgeführt wird, unter juveniler Makuladegeneration definiert worden ist. Ja, das müssen Sie erst mal noch schauen, was das überhaupt ist. Also, diese Sehschwäche hätte einen Einfluss gehabt auf deinen Weg, wo du eingeschlagen hast zum Schriftsteller?
Ja, natürlich. Also, ich habe für mich eigentlich in der Schulzeit ein System entdeckt, das geheissen hat, du musst gut zuhören, extrem schnell auswendig lernen und dir den Rest zusammenreimen. Und das hat funktioniert bis und mit Gymnasium und der Universität, wo ich wollte, Betriebswirtschafter oder Jurist werden, bin ich an dem nachher gescheitert, weil dort hörst du spätestens nicht mehr alles, was du musst wissen. Also das heisst, du hörst ein bisschen etwas und den Rest müsstest du selber dir aneignen an Wissen, speziell durch Lesen oder Auseinandersetzung mit Schriftstück. Und dort bin ich dann mit dem System, wo ich mir bis dorthin mir angeeignet habe, gescheitert, ja, und habe dann müssen einen anderen Weg suchen, wo der, sagen wir jetzt mal, zu Schriftstellerei oder im generelleren Sinn der Umgang mit dem Wort hat geführt, ja. Aber ich bin im Nachhinein nicht ganz sicher, ob ich nicht sowieso so einen Krisenmoment hätte erlebt. Also, vielleicht wäre er später gekommen oder auf eine andere Art. Aber ich denke, mein Wesen ist schöpferisch, kreierend, ästhetisch. Ich kann mich nicht in einem ausführenden Beruf aufhalten. Ich kann nicht zum Beispiel auch sehr schlecht präexistente Systeme probieren zu erfüllen oder weiterzuentwickeln. Ich will, soweit es einem Menschen überhaupt möglich ist, kreieren. Also kreativ tätig sein. Ja, und so wäre ich vielleicht aus Sehenden einfach später drauf gekommen, dass irgendetwas fehlt in meinem Leben. Und vielleicht hätte ich dem nie Rechnung gedreht. So, ich weiss es nicht, ob jetzt die Behinderung mich eher draufgelüpft hat, wer ich sowieso bin. Oder ob ich der geworden bin, wo ich bin, weil ich von Anfang an mit dieser Behinderung gelebt habe. Ja, das ist meine Existenz in diesem Leben. Die ist so.
Du hast gesagt, so eine Idee von deinem künstlerischen Schaffen ist auch ein Trigger sein oder inspirieren, sich auf etwas einzulassen. Und ich habe vor etwa 2 Jahren oder 1,5 Jahren irgendwo gelesen, dass du eine Platte, ein Album rausgegeben hast im Schwarm. Und ich habe gedacht, da muss ich unbedingt mal reinlassen. Und habe es ganz ehrlich gesagt vergessen. Und da, wo ich gewusst habe, dass ich heute mit dir den Podcast durchführen darf, habe ich das Album gelesen. Und jetzt muss ich dir einfach Danke sagen. Danke für das Album. Es hat mich wirklich vom Socken gerissen. Ich habe es unglaublich spannend gefunden. Und komme jetzt so auch ein bisschen zur Frage. Ein Titel ist «Vom Ausnehmen eines Rebhuhns». Ich habe da, glaube ich, etwa 5 Mal schon gelesen hintereinander.
Und dann setzt man das Häutmesser hier gerade hinter dem Schnabel an und zieht schön fein durch bis zum Bürzel. Und alle 2 Finger breit setzt man wieder an und zieht durch, bis man rundherum ist. Die Hautstreifen kann man ganz leicht abziehen. Diese kann man dann an den Salat tun. Ganz etwas Feines, da ist jeder Speck und jeder Schinken gar nichts dagegen. So ein Geschmäcklein hat diese Hühnerhaut.
Wie kommst du auf so einen Text? Wie kommst du auf so auch eine sehr genaue Beschreibung von einem Vorgang, wo ja nicht alltäglich ist? Und was willst du mit dem mir sagen?
Das, was ich mache, sind, wenn du so willst, Metamorphosengeschichten. Es geht immer um eine Verwandlung, um die Überführung von einem Zustand in einen anderen. Und wie auch schon bei der Metamorphose, wo wir vom Ovid lesen können, geht es recht grausam zu und her. Aber das sind immer Bilder. Das sind also immer Metaphern. Das heisst, was für mich wichtig ist in diesen Geschichten, ist nicht die eigentliche Mitteilung. Also ich werde dir sicher nicht sagen, was genau ich mit dem sagen will, sondern ich will bildgenau sein. Also für mich ist viel wichtiger, dass die Geschichte in sich ein starkes Bild verursacht, als dass ich probiere, jemanden zu erziehen. Darum sage ich das wegen der motivierenden Tätigkeit. Das, was ich im besten Fall mache, ist starke Bilder eingeben, die jemand anregend findet, zum darüber nachdenken. Oder wo jemandem nicht gerade einfach kalt lässt, wo jemandem an etwas Eigenes erinnern, aber ich will sicher nicht erziehen. Also ich bin nicht pädagogisch, ich bin nicht moralisch, ich will Vorgänge verdeutlichen, ich will etwas zeigen, eine Story erzählen, eine Art ein Abenteuer, eine Verwandlungsgeschichte, wo etwas passiert. Und ja, mitunter sind sie grausam, die Geschichten, ja.
Jetzt hast du die Geschichte zum Beispiel vom Rebhuhn, vom Ausnehmen vom Rebhuhn, ja, in eine Musik einpackt. Und vielleicht muss ich dir einfach auch sagen, es hat mich die Geschichte nicht nur wegen der Geschichte packt, sondern eben auch wegen dem musikalischen Background und mit deiner Stimme. Ich habe mich unglaublich erinnert gefühlt an Tom Waits. Ich hoffe, der Vergleich stimmt für dich. Und mit den Treibenden und auch mit dem Rhythmik von dieser Musik, mit dieser Geschichte, hat es tatsächlich dazu geführt, dass du mich näher gebracht hast an deine Geschichte. Was ist denn der Grund gewesen, wie du aus dieser Form von Background, von musikalischen Rahmenbedingungen gewählt hast? Wie bist du überhaupt auf den Weg gekommen?
Also ganz genau weiss ich es eigentlich nicht mehr. Was mir sehr schnell klar wurde, ist, im Zusammenhang mit Sprache, dass wenn man sozusagen alle Technik und alle Mitteilung hat ausgeschöpft, also wenn man sozusagen das Beste in Sprache geleistet hat, was man kann, also am akkuratesten, am präzisesten ist gesehen, vielleicht sogar beeindruckend präzise. Hinter dem kommt eigentlich nur noch Sinnentleerung, was aber nicht heisst, dass Sprache nachher nicht mehr nützlich ist. Und der Beweis für das ist das Mantra, wenn man Mystiker, Mystikerinnen von früher, aber auch von heute hört, dann sagen sie unter anderem auch explizit, dass das, was die Wörter im Mantra sagen, spielt gar keine Rolle. Es hat keinen Sinn. Es hat keine Mitteilung. Das, was die noch immer herführt, ist die reine Bewegung von der Wellen, also die Amplitude und das Wiederholende, also der Puls, also die Atmung dahinter. Das wird die unter Umständen nach einem Zeitchen in einen anderen Zustand verfrachten. Aber nicht, was es eigentlich, sagt in einem neuen literarischen Sinn. Also wir sind sozusagen von der Mystik auch, jetzt nicht nur Mystik aus Praxisform, sondern auch sprachimmanente Mystik, also das Wunder von der Sprache, von dem sind wir weit abgekommen und das habe ich sicher früh gespürt, dass das für mich und vielleicht, wo ich nicht sehe, eine umso grössere Bedeutung hat. Also ich habe immer gewusst, ich will Zuflucht finden im Vokalisieren, im Verbalisieren, in der Repetition, im Atem. Ich will weiterkommen, als ich vorher war. Ich will nicht Stories ablehren und ich will auch nicht meine Biografie erzählen und ich will auch nicht erschöpft sein in einem kontemporären Literaturbegriff. Ich will weit über das aus können wachsen. Und vielleicht nehme ich für das sogar in Kauf, dass man mich nicht mehr versteht. Aber als Wirtschaftssubjekt ist mir das natürlich nicht gleich. Aber als Mensch ist mir das sogar gleich, wenn man mich nicht mehr versteht.
Und du meinst mit dem nicht akustisch verstehen, sondern was du sprachlich transportierst?
Ja.
Ist einfach wahnsinnig spannend für mich im Zusammenhang jetzt auch mit dem Werk im Schwarm, wo ich einfach nochmal wärmstens empfehle für alle, die Interesse haben an etwas ganz Außergewöhnlichem. Ich habe ja so ein bisschen die Diskussion mitbekommen von Bob Dylan, wo er den Nobelpreis bekommen hat, ist immer so die Frage, wird er jetzt geehrt als Musiker, wird er geehrt als Lyriker, als jemand, der unglaublich starke Texte entwickelt. Wie siehst du dich denn jetzt, gerade in dem Kunstwerk im Schwarm, siehst du dich dort eher als Musiker oder eher als der, der den Text gibt?
Das ist natürlich über die verschiedenen Zeiten, die ich mich jetzt dem habe angenähert, auch sehr verschieden ausprägt. Also sagen wir, am Anfang bin ich ganz klar von der Textseite hergekommen und habe damals eigentlich nach einer ersten, sagen wir jetzt mal so, so Schreiorgie unter meiner Bettdecke mit einer Flasche Whisky. Das ist eigentlich der erste, wo ich mich so aufgetraut habe aus Stimme, ist interessanterweise der James Grunz gewesen, wo ich dann gerade so ein bisschen mehr Kontakt hatte mit ihm. Und dann habe ich gesagt, kannst du mir nicht mal helfen, etwas Wildes aufnehmen? Dann hat er so gesagt, Mama, ich komme ja sowieso mal wollen, Schlagzeug spielen wieder. Und ich habe noch einen Kumpel und der spielt eigentlich Schlagzeug, der heisst Janik Till. Und der spielt eigentlich Schlagzeug, aber der will schon lange mal wieder Bass spielen. Nachher haben wir uns da in ihrem Proberaum getroffen und sie haben mich sozusagen zum ersten Mal, musikalisch konfrontiert. Und von dort nimmt jetzt alles ganz viel Schlaufen, bis ich eigentlich heute so weit bin, dass ich würde sagen, ich komme mit einer recht genauen, musikalische Idee. Also Sprache ist klar, meine Melodielinien sind klar und die Form ist eigentlich auch klar. Und nachher wird es halt kontextualisiert. Du kannst das immer noch sehr viel besser oder sehr viel schlechter gemacht werden. Also ich brauche das Musikalische gegenüber, aber ich bin doch immer mehr und ja, immer mehr wieder Musiker. Und auf das rauf halt auch einfach ist mir klar, ich bin ein seltsamer Typ und auch ein krasser Typ und auch fatalistisch auf eine Art. Und denen bin ich auch einfach zu viel. Aber ich habe etwas zum Mitteilen. Und das, was ich zum Mitteilen habe, ist eigentlich Denk- und Empfindungsfreude. Und wenn mir das gelingt, das zu erwecken in anderen Leuten, so, dass sie wieder sich selber in einem fantasievollen Zustand erleben. Dass sie denken, ah, jetzt kommt mir aber etwas in den Sinn, oder ich gehe mal meinen Träumen wieder ein bisschen nach, oder ich fühle mich animiert, um mal meine komischeren Fantasien in meinem wacheren Bewusstsein wahrzunehmen und zu überlegen, wer bin ich eigentlich, was sind meine Ideen. Dann ist eigentlich meine Mission erfüllt, ja. Ich habe, also das, was ich zum Geben habe, ist etwas ganz Grosszügiges. Auch wenn ich mitunter aus sehr krass erscheine und diesen Leuten auch ablöscht, wenn ich vom Schlachten von diesem Rebhuhn halt berichte. Ich glaube, unterschwellig ist immer präsent. Ich mache eine grosse Mitteilung und die heisst, Fantasie ist erlaubt. Fantasie ist erlaubt. Fantasie muss prosperieren, damit wir aus Rasse, also jetzt mal im ganz grossen Sinn, aus Rasse Mensch, uns mindestens zu voller Blüte ausprägen, bevor wir niedergehen. Mein Wunsch wäre, dass wir nicht mit dem Potenzial, das wir da antreten sind, aus Spezies, eigentlich noch vor dem Peak uns selber vernichten und verrotten, sondern dass wir vorher das Maximum ausschöpfen. Und das geht über Fantasie. Also die Leute, die eine Gesellschaft, die mit sämtlichen technischen Fertigkeiten hinten nachkommt, die Leute, die denen vorausgehen, die müssen fantasievoll sein und auch mutig zum Tätigkeiten, Ideen, Handlungen verrichten, die fast sicher zum Scheitern verurteilt sind. Ja.
Wenn ich jetzt Behauptung aufstelle und dich auch so ein Stückchen konfrontiere und ich sage, wenn man Michael Fea folgt, wenn man sich auf den Michael Fea einlädt, dann fordert er sehr viel von einem und da kann sein, dass dann auch ganz viel durch eine Überforderung hängen bleibt, die er nicht mehr folgt. Und es bleibt nur noch ganz, ganz wenig übrig, die dann bei dir sind und deine Kunst konsumieren und auch ein Stück weit könnt für sich nutzen. Bin ich da falsch mit dieser Behauptung?
Nein, das ist möglich. Ich glaube, das können wir jetzt noch nicht sagen. Ich muss zuerst durch das ganze Leben als Künstler durch. Nachher kann man es dann sagen. Meine Beobachtungen sind ein bisschen verschieden. Also, je mehr ich versucht habe, sagen wir, aus Literat präzise zu sein, desto komplizierter und schwieriger bin ich auch geworden. Je mehr ich rede, je mehr ich mit Stimmen arbeite, je musikalischer ich unterwegs bin, desto mehr kann ich auch als eine Art Botschafter für mein Zeug funktionieren oder werde leichter zugänglich, wo man so einfach spüren kann. Und das ist für mich, glaube ich, die wesentlichste Komponente, die mit dem musikalischen Einzug haltet in meine Arbeit. Das kann man auch einfach spüren. Wenn man einen Text muss lesen, das kann man nicht spüren. Da würden wir jetzt viel widersprechen, aber das geht durch einen Denkvorgang, bevor man es maximal, wenn überhaupt, spürt. Aber ein Puls, das ist kein Denkvorgang. Das tut dich einfach in den Lenden rütteln. Dann musst du bewegen, wo es pulsiert. Das kommt von ganz neuem anders. So, ich würde sagen, je musikalischer sie werden, desto mehr werde ich auch wieder zugänglicher und einfacher. Aber was sicher stimmt, ist ein bisschen krass, bin ich auch schon, ja.
In dieser Zeit von Corona würde ich einfach noch auf ganz Existenzielles noch zu sprechen kommen. Was macht ein Schriftsteller, was macht ein Künstler wie du, um seine Existenz sicherstellen, wenn ja alles wegkippt, wenn die Auftrittsmöglichkeiten, die Lesungen nicht mehr möglich sind?
Ja, was kann man machen? Nichts. In das Jahr kann man 2020, kann man jetzt, also in meiner sagen wir, wirtschaftlichen Situation kann man das rauchen, ja, also das ist wie nicht vorhanden, aber was soll man da machen? Nichts. Und eine Zeit lang bin ich natürlich, und das merkst du halt nachher auch, nach einem Zeitchen, oder es gibt auch so Wellen vom Erfolg, du lässt mal etwas raus, dann bist du neu, bist vielleicht interessant, bist ein bisschen bockig, dann findet man dich schon noch gut irgendwie, aber wenn du nachher zu viel Platz fährst auf einnehmen, findet man dich auch wieder nicht mehr so wahnsinnig gut, weil so hat man es dir auch wieder nicht gemeint, dass du jeden Tag alles darfst haben und so weiter. Dann merkst du so die Wellen, Wellengipfel und Wellentäler, die bekommst du dann so mit, und in der letzten Zeit bin ich ja änder verschwunden, und deswegen bin ich jetzt 2020 erst recht nicht vorgekommen. Aber ich bin parat, ich habe ganz viele neue Sachen, und aufgeben habe ich noch nicht, ich habe ganz viele neue Sachen, und ich bin mehr als parat, also an dem liegt es nicht, ich warte nur drauf. Aber also in Team arbeiten, ja, was machst du denn? Ja, in Team arbeiten, nach innen schauen und das aushalten. Nach innen schauen, atmen und aushalten, wer man ist und dass man manchmal Angst hat und manchmal Freude. So simpel ist das, und probieren mit dem, wo man sich vorher hat erwirtschaftet, sich über dem Wasser zu behalten. Ja.
Bevor ich jetzt noch mal einen riesen Fass auftue, denke ich trotzdem, wenn ich so ein bisschen beobachte, was jetzt auch in dieser Corona-Zeit umgeht, es ist ja nicht nur das Virus, es ist ja nicht nur der medizinisch-virologische Teil, sondern es spaltet unsere Gesellschaft. Also es hat tiefe Risse auch in Haltungen, tiefe Risse in ethischen Zugängen. Ist das ein Thema für dich? Also bist du jetzt, wie du gesagt hast, ich bin parat, ist das Thema auch für dich, wo einflüsst in deine Musik, in deine Texte?
Es wird sicher nie so ein Thema sein, als dass ich jetzt einen Text über Corona schreiben würde, weil man jetzt Corona hat das Thema gemacht. Ich habe aber auch keine Text über Chile schon geschrieben. Ich habe auch keinen Text über Trump geschrieben. Ich habe so etwas werde ich nie machen. Das ist mir schlicht zu alltäglich. Über was ich aber durchaus schreiben und reden und singen, ist Missstände. Wo ich finde, da kann man gar nie genug drüber sagen. Also, ich finde, es wird einfach nochmal viel mehr zum Thema, dass wir mit dieser grossen Gleichgültigkeit eine ganze Menge von Leuten und Tieren und Pflanzen ausschliessen, damit eine ganz kleine Menge im Wesentlichen von Leuten es möglichst gut und möglichst prächtig und möglichst mächtig unter sich hat. Und solange alle noch mitmachen bei dem, also ich beim Support von ganz wenigen, sind wir eher auf einer degressiven Schiene, ja. Wir sollten uns verändern. In die Richtung von Hilfe, zum Beispiel das Prinzip helfen. Einfach so. Wo der eine und die eine kann besser helfen in einem gewissen Fall oder in einer gewissen Frage als der andere oder die andere. Und eigentlich sollten alle das machen, was sie gut können. Und sollten allen bei dem geholfen werden, was sie nicht so gut können. Und das gilt für Pflanzen, für Tiere, für die Menschen, für alles, was da so kreucht und fleucht und rumsteht. Aber was ganz sicher ist dass ich auf das aufmerksam bin und auch aufmerksam mache. Also Missstände ausschliessen, nicht teilnehmen, das geht mir, das spüre ich zunehmend auf den Wecker, ja.
Ich kann dir sicher sagen, was meine Person anbelangt, ich lasse mich sehr gern von dir triggern, ich lasse mich sehr gern von dir auch Impuls wahrnehmen, um da nachzudenken, tiefer nachzudenken. wir gehen jetzt von dem aus, Corona werden wir irgendwie in den Griff bekommen. Mit was für einem Programm, mit was für einem künstlerischen Werk sehen wir dich im 21.
Wir haben es glücklicherweise für uns einmal dürfen machen, das Jahr in Luzern am Words Festival. Es wird sehr musikalisch. Es sind kürzeste Begebenheiten, die ich darüber erzähle, kürzeste Geschichten, kürzeste wieder Metamorphose, extrem musikalisch, und es spielt sich ab irgendwo zwischen raucher Perkussion und ganz balladenhaften, grossen, milden, feinen Stücken. Ich freue mich sehr drauf, ja.
Michael, danke vielmals, dass du bei uns Gast gewesen bist.
Danke dir, Stefan.
Wenn ihr irgendeine Idee habt zum Podcast, uns wollt zurückmelden, was funktioniert hat, was spannend war, vielleicht auch Ideen, vielleicht Visionen, dann könnt ihr uns gerne ein Mail schreiben unter kulturzyklus@ost.ch. Danke vielmals, dass ihr unsere Gäste waren. Bis zum nächsten Mal.